Welcome back to another.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Prof. Hallo Walter.
Hallo Martin.
Geht es dir gut?
Ich weiß es nicht. Du musst es mir sagen.
Na, du siehst gut aus.
Ja, dann wird es schon gut sein.
Wir wurden nicht nur einmal, sondern schon mehrfach gebeten, einen Überblick über den großen Kampf zu geben. Nehmen wir uns doch heute die Zeit, in aller Kürze den großen Kampf zu besprechen.
In aller Kürze? Wie viel Zeit hast du denn, Martin?
Nun, für das Buch Der große Kampf wirst du wahrscheinlich ein paar Wochen oder Monate brauchen, um es zu lesen.
Das hoffe ich nicht.
Die Zeit haben wir nicht.
Nein, so viel nicht. Wir müssen in kurzer Zeit die Grundlagen herausarbeiten, die andere ein Leben lang studiert haben.
Ja, und der große Kampf tobt ja schon seit Jahrtausenden.
Ja, und er wird immer intensiver.
Das stimmt.
Er erreicht einen Höhepunkt.
Fangen wir mit einem Gebet an. Unser himmlischer Vater, vielen Dank, dass du uns all diese Gespräche ermöglichst. Wir bitten dich, uns zu segnen und unseren Verstand besonders für dieses wichtige Thema zu erhellen. Bitte hilf uns, es so zu behandeln, dass es einen guten Überblick darüber gibt, was dabei abläuft. In Jesu Namen, Amen.
Amen. Martin, wie viele Millionen von Menschen haben ihr ganzes Leben lang dieses Thema studiert?
Sehr, sehr viele.
Wie viele Leben sind dabei verloren gegangen?
Seit den Anfängen der Welt.
Richtig. Martin, wenn man sich den Garten Eden betrachtet, die zwei Brüder, und was im Himmel ausbrach, ging dann hier unten weiter. Bruder gegen Bruder. Und Schwester gegen Schwester. Krieg, Hass, Tod und Leid. Seitdem ist es eine schreckliche Katastrophe. Das ist die Frage, die viele stellen. War es denn notwendig, dass Gott so viel Leid zuließ? Denn es liegt doch in seiner Macht, dem einfach ein Ende zu setzen.
Ja.
Er hätte es im Keim ersticken können.
Ja, schon gleich bei Luzifer.
Also, warum erlaubt er es, dass diese Katastrophe weitergeht? Und warum all dieses menschliche Elend, das damit einhergeht? All die Tränen, die damit in Verbindung stehen? Einen Überblick über den großen Kampf zu geben, ist keine leichte Aufgabe.
Nein.
Ist Gott denn launisch und willkürlich? Trifft er aus einer Laune heraus Entscheidungen?
Nein.
Oder ist er ein Gott der sorgfältigen Ordnung? Ist er ein Gott voller Mitleid? Oder ist er ein Tyrann? Nun, wir haben das in einem Vortrag nach dem anderen besprochen. Einige Menschen haben diese Vorstellung eines tyrannischen Gottes. Und bei einigen religiösen Systemen herrscht diese königlich-hierarchische Vorstellung von Gott.
Ja.
Calvin hatte sie. Und Wesley hatte die Vorstellung eines liebenden Gottes. Und diese Ideen prallen schon seit Jahrhunderten aufeinander. Diejenigen, die mit ihrer Vorstellung jeweils an einem Ende sitzen, liegen sich mit den anderen in den Haaren. Bis hin zu dem Punkt, in dem Millionen umgebracht und gequält werden, weil sie es nicht genauso sehen wie du.
Genau genommen ist es sehr traurig, dass man mit seiner Meinung so weit gehen kann, einem anderen das Leben zu nehmen.
Okay, fangen wir also mit dieser sehr grundsätzlichen Frage an.
Is the jury still in session?
Tagen die Geschworenen noch, was den Charakter Gottes betrifft?
Ja. Hm? Doch.
Gut. Gibt es ganze religiöse Systeme, die beanspruchen, dass ihre Vorstellungen über die Gottheit die richtigen sind und dass jeder andere mit dem Schwert umgebracht werden muss, wenn er dieser Ansicht nicht folgt?
Ja.
Nun gut. Dann gibt es den Aggressiven und den Zaghaften und alles dazwischen. Mit dieser Grundlage Wollen wir mit der biblischen Geschichte anfangen? Natürlich nimmt man die Bibel zur Hand, um die biblische Geschichte zu betrachten.
Richtig.
Stimmt das nicht?
Doch, und nichts anderes.
Genau.
Man fängt mit der Bibel an.
Richtig. Man kann mit 1. Mose anfangen, aber dort bekommt man keinen wirklichen Einblick in den Charakter Gottes. Das kommt in der Bibel etwas später. Wir sollten aber zu Hesekiel Kapitel 28 gehen. Das Kapitel 28 beginnt folgendermaßen. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Menschensohn, sprich zu dem Fürsten von Tyrus. Er spricht hier über den Fürsten von Tyrus. Wir werden aber bald sehen, dass der Fürst von Tyrus nicht allen hier genannten Kriterien entsprechen kann. Es ist also ein Kürzel für jemand anderen. Anders gesagt, ist das eine typologische Geschichte, die zwar ihre buchstäbliche Erfüllung und Ausführung in einer irdischen Situation findet, aber auch eine tiefere Bedeutung hat. Das ist die Geschichte von Lucifer. So spricht Gott der Herr, weil ich dein Herz erhoben habe. Erster Punkt. Hier ist jemand, der sich selbst erhöht hat und arrogant ist.
Richtig.
Er möchte eine Position einnehmen, die ihm nicht zusteht. Und du gesagt hast, ich bin ein Gott. In meiner Bibel hier, einer King James, ist Gott groß geschrieben. Hier ist also ein arrogantes Wesen, das beansprucht, ein Gott zu sein.
Das stimmt.
Aber nicht nur das. Und sitze auf einem Götterthron.
Ja.
Er übernimmt auch den Thron. Zumindest in seinen Gedanken. Er nimmt den Thron. Mitten im Meer. Das heißt, alle geschaffenen Wesen, die Völker, die Massen, dann steht hier, da du doch nur ein Mensch und kein Gott bist, und weil du dein Herz dem Herzen Gottes gleichstellst, in deiner Natur erhöhst du dich. Siehe, du warst weiser als Daniel. Nun, das ist wirklich etwas Besonderes. Salomo war ein sehr weiser König, nicht wahr?
Ja.
Aber auch Daniel war Weisheit und Verständnis gegeben worden.
Ja.
Und die Bibel ist darin sehr eindeutig, dass Daniel Weisheit und Erkenntnis besaß. Kein Geheimnis war für dich im Dunkeln. Er ist also sehr intelligent. Er hat Intelligenz. Aber er hat einen problematischen Charakter. Durch deine Weisheit und deinen Verstand hast du dir Reichtum erworben und hast Gold und Silber in deinen Schatzhäusern aufgehäuft. Er hat sich also Reichtum erworben.
Ja.
Das nimmt Bezug auf einen irdischen König, weist aber auf eine höhere Macht hin. Diese Haltung herrscht bis zum heutigen Tag in der Menschheit vor.
Das stimmt.
Irgendwo in dieser Welt mag es einen Fürsten oder vielleicht mehrere geben, die die gleichen Charakterzüge haben. Einige von ihnen sind sehr, sehr reich und dabei ständig um die Armen besorgt. Durch deine große Weisheit und deinen Handel hast du dein Reichtum gemehrt und wegen deines Reichtums hat sich dein Herz überhoben. In meiner Bibel wird ein altes englisches Wort für Handeln benutzt. Er ist also ein Händler. Und die Bibel sagt uns an anderer Stelle, was seine Handelsgüter sind. Es ist Gold und Silber, alle Gewürze und alles Mögliche und Menschenseelen. Nicht wahr?
Ganz genau.
Darum spricht Gott, der Herr, weil du dein Herz dem Herzen Gottes gleichgestellt hast, darum siehe, will ich Fremde über dich bringen. Die gewalttätigsten der Völker, die sollen ihre Schwerter gegen die Pracht deiner Weisheit zücken und deinen Glanz entweihen. In die Grube werden sie dich hinabstoßen und du wirst den Tod eines Erschlagenen sterben mitten im Meer. Wirst du dann angesichts deiner Mörder auch noch sagen, ich bin Gott, da du doch ein Mensch und nicht Gott bist, in der Hand derer, die dich durchbohren? Den Tod der Unbeschnittenen wirst du sterben.
But thou shalt be a man and not a god in the hand of him that slayeth thee. Thou shalt die the death of the uncircumcised. Did you see that that is plural,
Martin? Kannst du sehen, dass der Tod auf Englisch in der Mehrzahl steht, Martin? Das ist doch interessant. Also die Tode der Unbeschnittenen wirst du sterben durch die Hände der Fremden. Ja, ich habe es gesagt, spricht Gott, der Herr. Hier wird auf den zweiten Tod Bezug genommen. Es spricht vom irdischen Fürsten von Tyrus. Aber natürlich spricht es auch von einem anderen. Sehen wir uns seine Eigenschaften an. Wir lesen sie ab Vers 14. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Martin, jetzt ist doch die Katze aus dem Sack.
Genau. Es kann nicht der buchstäbliche König von Tyrus sein oder der Fürst von Tyrus.
Er ist nicht nur irgendein Cherubim, sondern ein schützender und schirmender Cherub. Es gab zwei Cherubime, die die Bundeslade beschirmten. Das heißt also, dass dieser Cherub mehr als andere aus direkter Nähe den Charakter Gottes und das Gesetz Gottes im Blick hatten. Und doch handelte er gegen dieses Gesetz, indem er die Stellung Gottes begehrte. Du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Dann steht hier, du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandelst mitten unter den feurigen Steinen. Das kann keinenfalls ein irdischer König sein.
Nein.
Wenn jemand in der Bibel einen Ort hin und her durchzieht, wie es im Englischen heißt, bedeutet das, dass derjenige Eigentumsrecht beansprucht.
Stimmt.
Korrekt. Right? Ja.
Wenn man ein Stück Land kaufte, zog der Verkäufer vor Zeugen seinen Schuh aus und gab sie dem Käufer des Grundstücks. Der ging dann auf dem Land hin und her. So lief das ab. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Das ist eine sehr tiefgehende Aussage.
Perfect.
Vollkommen. Das bedeutet ohne Sünde. Vom Tag deiner Erschaffung an. Er ist also ein geschaffenes Wesen. Er ist also nicht Gott.
Nein.
Bis Sünde in die gefunden wurde. Diese Diskussion zieht sich schon seit Jahrhunderten hin. Wer legte die Sünde hinein?
Das stimmt.
Nach diesem Text legte niemand sie hinein, sondern Sünde wurde in ihm gefunden. Da kommt doch die Frage auf, wenn Gott ihn schuf und Sünde in ihm gefunden wurde, muss Gott sie hineingelegt haben, oder?
So sagen manche.
Das ist der Streitpunkt im Calvinismus. Und wer ist für den Sündenfall verantwortlich? Schuf Gott den Menschen, um zu sündigen? Schuf Gott Luzifer, damit Sünde in ihm gefunden werden sollte? Was ist diese mysteriöse Sache, die hier geschah? Diese befremdliche Sache, die die Vollkommenheit beeinträchtigte? Was war es und wie kam es dahin? Die erste Frage, die ich für dich hätte, Martin, lautet: War dieses Wesen Luzifer fähig, seinen Willen zu gebrauchen? Er bewies es, nicht wahr?
Ja.
War er fähig, seinen Willen entgegen Gottes Willen zu gebrauchen?
Ja.
Er bewies es, nicht wahr? Beweist das nicht, dass er Entscheidungsfreiheit hatte?
Doch, hundertprozentig.
Er hatte also Entscheidungsfreiheit. Wenn er also Entscheidungsfreiheit hatte und vollkommen war, dann war er doch ohne Sünde, oder?
Ja.
Er war vollkommen, bis. Dieses Wort bis setzt eine Zeitspanne voraus. Bis Sünde in ihm gefunden wurde. War also die Sünde in ihm, weil Gott sie hineingelegt hatte, oder tauchte sie auf, als Luzifer anfing, seinen freien Willen gegen den Willen Gottes auszuüben?
Das Zweite, als er anfing, seinen Willen gegen Gottes Willen auszuüben. Der freie Wille war schon immer da, aber er missbrauchte ihn dann.
Gott schuf es also nicht.
Nein.
Aber wir können sagen, dass Gott das Potenzial schuf, dass es sich entwickeln konnte.
Ja. Und zwar wegen des freien Willens.
Okay. Wir sind also zu dem Schluss gekommen, dass Gott die Sünde nicht geschaffen hatte, sondern sie in Luzifer gefunden wurde. Aber Gott schuf das Potenzial für die Sünde.
Ja.
Okay. War das nur eine clevere Handlung oder eine dumme Tat?
Ich verstehe deine Frage. Denn jetzt kommt es darauf an, wie man es betrachtet und was die eigene Vorstellung von Gott ist. Denn wenn man an einen liebenden Gott denkt, dann weiß man, dass das definitiv eine gute Idee war.
Martin, wenn er das Potenzial schuf und als allwissender Gott wusste er nur zu gut, dass das schließlich zu dieser Katastrophe führen würde, denn damit begann es ja erst. Wir sprechen über einen Überblick über den großen Kampf. Dazu braucht es einen Anfang und ein Ende.
Ja.
Und unglücklicherweise braucht man auch etwas dazwischen.
Das stimmt.
Wenn er es also wusste und trotzdem tat, dass er dieses Wesen mit diesem Potenzial schuf, dann musste es für ihn sehr wichtig sein.
Definitiv. Denn das würde ihm etwas beweisen.
Diese Entscheidungsfreiheit, die er in dieses Wesen hineinlegte, war für Gott so überaus wichtig, dass er bereit war, die Konsequenzen davon für eine gewisse Zeit zu tragen.
Ja.
Und er war kein Gott, der nicht selbst in das Ganze hineingezogen würde.
Nein.
Er war bereit, sogar selbst die Konsequenzen zu tragen.
Ja.
Es sind noch einige Eigenschaften hier erwähnt und wir lesen bis zum Vers 20 durch. Dieses Verlangen aus dem Wunsch heraus, sich selbst zu erhöhen. Wenn man die Bibel liest, warnt der Herr beständig davor, andere zu beherrschen. Ihr aber sollt nicht so sein, nicht wahr?
Ja.
Die Könige dieser Welt herrschen über sie. Ihr aber sollt nicht so sein. Gibt es bei den Menschen diese Neigung, über andere zu herrschen?
Definitiv.
Nicht wahr?
Oh ja.
Bei einigen mehr als bei anderen, oder? Und hat die Welt nicht schon genug Tyrannen gesehen?
Definitiv. Momentan ist sie der Tyrannen müde. Aber
wie viele Tyrannen braucht es, um die Menschheit davon zu überzeugen, dass dieser erhöhte Überblick...
Genau, deshalb wollte ich sagen, dass man wohl nicht sagen kann, dass die Welt der Tyrannen müde geworden ist, so wie es in ihr zugeht.
Nein.
Beständig kommt ein neuer Tyrann über sie.
Richtig. Wir hatten ja erst das Thema in einem unserer früheren Gespräche, als wir Papst Benedikt auf dem Schirm hatten, wie er über seinen erhöhten Überblick sprach und warum er die moralische Autorität hat, dieses oder jenes zu tun und zu diktieren, nicht nur was Theologie betrifft, sondern auch die Politik.
Richtig.
Sieh dir die Beschreibung an. Durch deine vielen Handelsgeschäfte, und wir haben diese Handelsgeschäfte schon besprochen, ist dein Inneres mit Frevel, wortwörtlich, Gewalttat erfüllt worden und du hast gesündigt. Darum habe ich dich von dem Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Das ist eine sehr direkte Aussage über die Konsequenzen dieser Haltung.
Ja.
Aber es gibt Rocksongs, die Sympathie für den Teufel heißen. Und wenn man die Okkultisten aller Zeiten liest, bei wem lag die Sympathie?
Auch bei ihm.
Bei ihm? Das ist doch erstaunlich, oder? Aber dann steht hier, dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit und deines Glanzes willen verderbt. Hier ist eine Beschreibung dieses Wesens. Passt das zum gängigen Bild wie beispielsweise Baphomet?
Nein, ganz und gar nicht.
Nein. Wenn man also dieses Wesen ständig auf eine so üble Weise darstellt und es dann einmal voller erhabener Schönheit und majestätischer Herrlichkeit erscheint, würde es dann nicht einige Menschen umwerfen?
Ja, sicher.
Er ist ein Meister der Umkehrung und Verdrehung, nicht wahr? Mit deinen vielen Missetaten, durch die Ungerechtigkeit deines Handels, hast du deine Heiligtümer entweiht. Martin, hier wird von Kirchen gesprochen. Und es wird von deinen Heiligtümern geredet. Also seinen Heiligtümern. Kontrolliert er laut dieses Textes viele religiöse Systeme in der Welt?
Ja.
Da ließ sich ein Feuer von dir ausgehen, das dich verzehrte, und ich habe dich zu Asche gemacht auf der Erde vor den Augen aller, die dich sahen. Was ist die gängige Theologie in der Welt bezüglich des Überlebens dieses bösen Wesens? Wird er dabei, wie hier beschrieben, vernichtet? Oder wird er in einem feurigen Pfuhl ewiges Leben haben?
Dabei beherrscht er sogar das ewige Feuer.
Martin, findest du es nicht erstaunlich, dass die Welt es geschafft hat, diese Lehre so zu verdrehen, dass man sie nicht wiedererkennt?
Schon.
Sie ins genaue Gegenteil dessen verkehrt, was sie sagt? Er ist der Meister der Umkehrung und Verdrehung. Okay, wir werden hier nicht weiterlesen, aber wir können zu Jesaja Kapitel 14 gehen. Wir legen jetzt einfach die Grundlagen und arbeiten den Charakter des großen Feindes heraus. Hier wird die Geschichte auf etwas andere Weise angepackt. Wir lesen ab Vers 11, der sich mit der Macht befasst. Ins Totenreich hinabgestürzt ist deine Pracht, das Rauschen deiner Harfen. Maden werden dein Lager sein und Würmer deine Decke. Das ist diese endgültige Vernichtung. Dann kommt diese Beschreibung. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Wenn ich das lese, fällt mir Albert Pike ein. Der Großmeister der Freimaurerei, der sagte, Lucifer. Seltsam, dieses Lichtwesen, sollte es ein Wesen der Finsternis genannt werden? Ist er nicht der, der das Licht trägt? Zweifelt nicht daran. Es ist einfach nur umgedreht.
Das völlige Gegenteil.
Ja, genau das Gegenteil.
Der Meister der Umkehrung und Verdrehung.
Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen, über meinen Thron, über die Sterne Gottes erhöhen. Das bedeutet die Engel. Hier hat man den Parallelismus zwischen den Sternen und den himmlischen Herrschern, was wir auch im Buch Offenbarung sehen werden. Und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Im Norden befindet sich der Thron Gottes. Er wird also auf dem Versammlungsberg sitzen. Also dort, wo die Gottheit sitzt, wird er sitzen. Er wird an der Versammlung teilnehmen. Er wird gewissermaßen auf dem Bischofssitz sitzen. Er wird die Aufsicht haben. Er wird den Ton angeben. Geschieht etwas Derartiges gerade in der Welt?
Ja, und es war schon Jahrtausende da.
Und sie sitzen im Norden. Sie sitzen sogar auf einem großen weißen Thron mit einem Cherub auf beiden Seiten. Haben wir in der Welt eine Macht, die auf einem großen weißen Thron sitzt, mit Cherubimen an den Seiten und noch vier lebenden Wesen, die um ihn herum sitzen? Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt in die tiefste Grube. Soweit, so gut. Wir legen das mal kurz zur Seite. Denn wir haben die Grundlagen festgemacht, was den Charakter des Feindes betrifft. Gehen wir also zum Anfang zurück. Ja, aber da müssen wir schon wieder zur Bibel greifen. Ich kann das nicht auslassen. Gehen wir zum Buch Offenbarung. Und zwar zu Kapitel 12. Und im Kapitel 12 haben wir den großen Kampf zwischen Gottes Volk und den Menschen, die zu Satan gehören. Es ist die Geschichte von Gottes Volk, der Frau, der Kirche, die vom Zorn des Drachen flieht. Und der Drachen ist natürlich der große Drache, dieses schreckliche Wesen. Vers 3, und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, siehe ein großer feuerroter Drache, der hatte 7 Köpfe und 10 Hörnern, und auf seinen Köpfen 7 Kronen, und sein Schwanz zog den 3. Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hatte. Martin, das ist eine sehr interessante Geschichte, denn uns wird gesagt, dass dieser Drache der Teufel ist, nicht wahr? So wird er definiert.
Stimmt, die Schlange.
Er ist die Schlange, er ist der Teufel, der große Verführer. Aber er bedient sich irdischer Mächte. Und in diesem Fall war der große rote Drache Rom. Und Rom war die Macht, die benutzt wurde, um dieses Kind zu vernichten, das kommen sollte, der Messias. Dann haben wir noch etwas mehr Details hineingestreut. Er zog 1/3 der Engel nach sich. Er wollte aber über alle herrschen. Ihm blieb aber nur 1/3. Und sie wurden hinabgeworfen. Das lesen wir in Vers 7. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Wir hatten eine ganze Folge darüber, wer Michael war, also schenken wir uns das. Michael und seine Engel, die 2/3, kämpften gegen den Drachen, und der Drache und seine Engel kämpften, aber sie siegten nicht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Es gab also einen Krieg im Himmel. Hier prallten also diese 2 Vorstellungen aufeinander und wir haben jetzt grob die Grundlagen gelegt. Gut, also gehen wir zurück in den Himmel, bevor diese Welt geschaffen wurde. Da gab es dieses majestätische Wesen, das die Stellung Gottes begehrte. Er wollte an der Versammlung teilnehmen und auf dem Thron Gottes sitzen, im Norden. Und er hatte das Gefühl, dass es sein Recht war. Er war ja ein schimmernder Cherub. Er konnte Gottes Forderungen gut sehen und auch Gottes ewige Weisheit und sein Gesetz. Und doch rebellierte er. Aber durch seine Andeutungen, durch sein Handwerk, interessanterweise bedeutet dieses Wort Craft im Englischen auch List, durch sein listiges Geschick hatte er viele Engel überzeugt, dass seine Sache richtig war. Aber es gab eine Auseinandersetzung. Es war nur möglich, weil er diese Entscheidungsfreiheit hatte.
Ja.
Und er übte die Entscheidungsfreiheit aus. Deshalb ließ Gott es bis zu dem Punkt der offenen Rebellion ausreifen.
Ja. weil ja die Engel, die verführt waren, auch Entscheidungsfreiheit hatten.
Ja, damit auch sie eine Entscheidung trafen. Sie betrachteten es sich und schauten nur noch. Schließlich kochte es über und wurde zum Krieg. Und letztendlich entschied sich 2/3 für Gottes Seite und 1/3 entschied sich für Satans Seite und er wurde aus dem Himmel hinausgeworfen. Und dann schuf Gott diese Welt. Diese Welt war kein nachträglicher Einfall. Wir müssen uns also die Frage stellen, warum schuf er diese Welt? Na, zum Ersten war der Teufel ja hinausgeworfen worden. Er muss ja irgendwohin hinausgeworfen worden sein, nicht wahr?
Stimmt.
Wohin wurde er denn geworfen? Nun, die Bibel sagt, als Gott diese Welt schuf, war sie ohne Form, wüst und leer. Und Finsternis lag über der Erde. Es war ein dunkler Ort. Ein dunkler Ort ist ein Ort, an dem Gott nicht gegenwärtig ist, denn Gott ist Licht.
Ja, er ist Licht.
Kann es sein, dass die Finsternis auf diesen Ort geworfen wurde? Und dann sagte Gott, gut, es werde Licht inmitten dieser Finsternis. Und wenn der Licht ist, ist Gott gegenwärtig. Gott ließ die Finsternis also nicht ständig bleiben. Aber jetzt hat man diese verfahrene Situation mit zwei Seiten in einem Konflikt. Man hat Gott und seine Engel auf der einen Seite. Und einige Engel sind immer noch verwirrt.
Ja.
Denn offensichtlich ging ja 1/3 der Engel. Alle hörten ihre Argumente und einige waren wahrscheinlich verwirrt. Gott hätte das im Keim ersticken und Satan und die Rebellen vernichten können. Aber dann hätte er für alle Ewigkeit eine Herrschaft der Angst gehabt. Oh, wenn wir es wagen, so zu denken, wie jene dachten, ist Tod die Konsequenz. Furcht überwindet nie, nur Liebe überwindet. Anders gesagt, gab es zwei Seiten.
Genau.
Wenn man eine ernsthafte Streitigkeit hat, dann, also nehmen wir mal an, wir streiten uns ernsthaft und wir können das unter uns nicht klären. Was tut man dann normalerweise in einer weltlichen Situation?
Man zieht einen Dritten hinzu.
Ja, man zieht einen Dritten hinzu, der dazwischen geht und die Angelegenheit klärt. Das heißt, man brauchte einen Dritten, einen unparteiischen Dritten. Gab es denn im Himmel eine Gruppe unparteiischer Dritter?
Nein, sie waren alle Teil davon.
Nein, es gab nur zwei Seiten, nicht wahr? Es gab also keine unparteiischen Dritten. Was ist dann die Lösung für dieses Problem?
Man muss welche bekommen.
Man muss welche schaffen, nicht wahr? Okay, wenn man unparteiische Dritte haben will, und zwar in jedem Gericht, wenn man zu jedem x-beliebigen Gericht geht, bringen beide Seiten ihren Fall vor. So ist es doch. Ein Anwalt für die eine Seite und ein Anwalt für die andere Seite. In diesem speziellen Fall mussten beide Seiten ihren Fall darlegen. Aber es gab niemanden, vor den sie ihn bringen konnten. So schuf Gott sie in seiner Weisheit. Aber wenn er sie wie die Engel geschaffen hätte und sie vor dem himmlischen Gerichtshof gebracht und gesagt hätten, ich möchte, dass ihr das beobachtet, hätte es nicht funktioniert. Es musste eine unabhängige Quelle sein. Und so schuf er sie als Mann und Frau und gab ihnen etwas, was er noch nie zuvor jemandem mitgegeben hatte. Nämlich die Fähigkeit, Nachwuchs zu haben.
Ja.
Und dann gab er ihnen auch noch Herrschaft. Das gab es vorher nicht. Herrschaft.
Ja.
Das englische Wort Rulership für Herrschaft setzt ja schon Rules, also Regeln, voraus. Stimmt das nicht?
Doch.
Denn man kann ja nicht ohne gewisse Kriterien herrschen, oder?
Genau.
Und dieser Aspekt machte die Menschheit einzigartig.
And this was the unique aspect of humanity.
Ja, denn egal welche Organisation oder Bewegung, jede braucht Regeln, sonst ist es das totale Chaos.
Ja, im Himmel ging es ja auch um die Regeln. Und das Argument, das Luzifer anführte, lautete: Ich bin ein hervorragendes Wesen. Ich brauche keinen Regelsatz, nach dem ich leben muss. Ich bin mein eigenes Gesetz. Ich werde das entscheiden. Wer bist du, dass du für mich entscheidest, was richtig und falsch ist? Das muss der Fall gewesen sein, denn sonst hätte es nicht zum Krieg kommen können, oder? Rein logisch betrachtet. Und so dachte er bei sich, diese Regeln, die er als Cherub beschirmt oder beschützt hatte, denn er war ja derjenige, der Gottes Gesetze umsetzte, nicht wahr? Er war der oberste Engel. Gut, Gott stand über ihm, aber er war der Oberboss.
Ja.
Und die Engel liebten ihn. Man findet etwas von diesem Charakter in Absalom. Das Volk liebte ihn. Sie suchten ihn auf, damit er Recht spräche. Und er liebte es, im Tor zu sitzen, der Richter zu sein und dem Volk Recht zu sprechen und ihnen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Und er sagte jedem, der zu ihm kam: Ach, David ist zu beschäftigt. Ich werde die Gerechtigkeit widerfahren lassen. Hier war dieses majestätische Wesen, das eine ebensolche Haltung an den Tag legte. Und so warf Gott ihn hinaus und schuf Geschworene. Er sagte ihnen: Okay, wir haben hier folgende Situation. Es gibt zwei Seiten. Hier ist meine Regierung und ihr seid von mir erschaffen worden. Und es gibt bestimmte Regeln. Und wir halten es ganz einfach. Wenn ihr mir glaubt und gehorcht, dann werdet ihr nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen. Denn ich möchte nicht, dass ihr etwas über das Böse wisst. Ich möchte, dass ihr nur das Gute kennt. Aber um der anderen Seite gegenüber fair zu sein, ist an jenem Baum ein Feind, der euch eine andere Geschichte erzählen wird. Und die Art und Weise, wie es sich entwickelte. Gott sah sie von Angesicht zu Angesicht, denn er schuf sie gegen Ende des sechsten Tages. Und der nächste Tag war der Sabbattag. Sie sprachen also einen ganzen Tag lang mit Gott von Angesicht zu Angesicht. Und Gott zeigte ihnen sein Reich und unterhielt sich mit ihnen. Da wurde nichts verheimlicht, nichts versteckt. Und sie hatten einen ganz schönen Einblick in die eine Seite der Geschichte. Und dann schlenderte Eva zu diesem Baum und bekam die andere Seite zu hören. Hatte er das wirklich gesagt? Weißt du, es ist nicht so, wie er gesagt hat. Es ist genau andersherum. Du wirst sicherlich nicht sterben. Und außerdem seid ihr sowieso nur Sklaven. Ihr sollt gehorsam sein und dieses nicht tun und jenes nicht tun. Schau mich an, ich kann machen, was ich will. Ich kann diese Frucht essen. Aber er kommt als Schlange. Er zeigt sich nicht mal von Angesicht zu Angesicht. Ist eine Schlange ein Wesen gemäß der Beschreibung, die wir in Jesaja gelesen hatten?
Nein. Und als die Schlange dann diese Frage stellte, hat Gott das wirklich gesagt? Fügte Eva in ihrer Antwort noch etwas dazu?
Ja.
Sie nicht mal zu berühren. Und dann war es für ihn einfacher zu sagen: Schau, ich berühre sie und ich sterbe nicht. Ich kann sogar sprechen.
Und so glaubte sie ihm, wie auch viele der Engel. Und er zog sie in seinen Bann, hypnotisierte sie, bis dahin, dass sie etwas wollte. Nun, Martin, wenn wir uns unsere Fernseher weltweit ansehen, bombardieren sie dich nicht beständig mit dem, was du willst?
Ja, definitiv.
Definitiv nicht mit dem, was du brauchst, oder? So viel Müll, den wir nicht brauchen, aber es geht dabei ums Wollen.
Ja.
Das ist Teil seines Charakters.
Ja, genau.
Aber Gott erlaubte es und er gab ihnen Herrschaft. Warum gab er ihnen Herrschaft? Das muss den Teufel sehr geärgert haben.
Ja.
Nun, Martin, Regeln und Vorschriften und Verantwortung, das waren Gottes Intentionen, als er diese Geschworenen schuf. Und der Teufel hatte keine Einsicht in die Gründe dieser Schöpfung. Er war wütend. Da muss ihn so einiges gewurmt haben. Zum einen wurde die Fähigkeit Gottes, Leben zu schaffen, dieser neuen Kreatur zu geben. Sie konnten Leben hervorbringen. Er konnte das nicht. Und ihnen wurde die Herrschaft übergeben. Etwas, das er begehrte. Nicht wahr?
Stimmt.
Warum tat Gott das? In jeder Situation, in der man Verantwortung hat, braucht man Regeln. Ich nehme immer dieses einfache Beispiel, wenn dein Kind sagt, es wird auf der Autobahn Ball spielen, dann wirst du ihm sagen, dass es das nicht darf. Wenn es dann erwidert, dass er sich selbst gesetzt ist und selbst entscheiden wird, ob er das tun kann oder nicht, dann wird Erziehung manchmal recht praktisch, oder?
Ja.
Regeln werden manchmal erzwungen. Nicht, weil man sein Kind hasst, sondern weil man, ja, man liebt es. Das war etwas, was sie befähigte, eine Entscheidung zu treffen, ob Gott gerecht ist und Recht hat, einen Satz an Regeln und Gesetzen zu haben oder ob er tyrannisch ist. Das sollte ihnen dabei helfen.
Genau.
Gut. Aber sie verloren ihre Herrschaft. Sie traten ihre Herrschaft an diese andere Macht ab. Denn die Bibel sagt uns, wem wir gehorchen, dessen Diener sind wir. Und so wurde dieses Wesen, das aus dem Himmel hinausgeworfen wurde, im himmlischen Rat der Repräsentant der Erde. Eine unglaubliche Geschichte. Und Gott ließ das zu?
Ja.
Was sagt uns das über den Charakter Gottes?
Er ist liebevoll, weil er wieder Entscheidungsfreiheit zuließ.
Ist er fair?
Definitiv.
Er erlaubte diesem Wesen den Zutritt in den Rat Gottes. Und er sagte zu ihm im Buch Hiob, was machst du hier? Darauf seine arrogante Antwort. Vom Auf- und Abgehen der Erde. Was sagt das aus?
Eigentum.
Ich bin der Herr und Meister dieses Ortes. Ich bin Herr und Meister. Und trotz des Sündenfalls, nicht wegen des Sündenfalls, weil man die Lehren der Herrschaft auch ohne Sündenfall lernen kann. Spätestens wenn Kinder gekommen wären und diese Herrschaft zu organisieren gewesen wäre, müsste man nach Regeln arbeiten. Und wenn man ein liebendes Wesen hat und ist, wären diese Regeln ein leichtes Joch gewesen. Aber Gott ließ das sogar in dieser Situation zu. Aber er musste dem Universum zeigen, was die Konsequenzen sein würden, wenn man außerhalb der Regeln lebt, die Gott aufgestellt hatte. So ist es doch.
Ja. Wenn du von Regeln sprichst, fällt mir dazu eine Hecke ein. Sie schützt und umgibt das, was sich darin befindet. Das sind die Regeln. Wenn man sie verlässt und über die Hecke hinausgeht, dann ist man auf dem freien Feld und allen Gefahren ausgesetzt.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Deshalb gebraucht die Bibel diese Bilder, Mauer und Hecke als Beispiel. Er setzte sie um sein Volk. Man findet es in der Bibel, dort steht, ich pflanzte einen Weingarten, gab euch eine Kirche und setzte eine Mauer darum, was das Gesetz ist. Es ist also eine sehr faszinierende Geschichte. Aber jetzt gab es eine Riesenkatastrophe. Die Menschheit hatte ihre Herrschaft an diese tyrannische Macht abgetreten. Und die Konsequenzen daraus war der Tod. Die allerersten Kinder brachten sich um. Kain brachte Abel um. Und zwei Lager bildeten sich. Und aus diesen beiden Lagern entspannt sich ein Krieg, der seit damals bis in die Gegenwart anhält. Und man hat immer noch zwei Lager. Und die böse Seite ist leider immer in der Mehrheit und stellt sich deshalb als Wohltäter dar. Und er lässt Regeln und Verordnungen, denn das ist ihr Recht als Herrscher.
Allerdings.
Und sie werden Herrscher des Bösen.
Ja.
Aber ihre Regeln sind tyrannisch.
Gottes Regeln entgegengesetzt.
Im Gegensatz dazu. Und die Menschheit ist gefangen in dieser Situation. Und sie sind doch die Geschworenen. Sie sind diejenigen, die entscheiden werden, entweder für den Charakter Gottes oder für den Charakter des anderen. Massen, Menschenmassen schlagen sich auf die Seite des Feindes in diesem großen Kampf. Und weißt du, Martin, wir hatten sie auf dem Bildschirm und wir zeigten die Rockstars. Wir zeigten, wie sie ihre Macht diesem Wesen übergeben. Und wofür?
Für die gleiche Sache, die in Lucifer begann, um erhöht zu werden.
Ja, um erhöht zu werden.
Um groß und oben zu sein, berühmt.
Ganz genau. Ist es nicht interessant, dass, wenn sie diesen Status erreichen, dass man sie dann Stars nennt?
Nun, ich denke nicht, dass das Zufall ist.
Oh nein, das ist definitiv kein Zufall.
Oder ja, Idole.
Idole, Götzenanbetung. Es ist faszinierend. Und womit brüsten sie sich?
Mit sich selbst.
Und wer gab ihnen die Fähigkeit zu singen? Wer gab ihnen die Fähigkeit, all diese Dinge zu tun?
Gott.
Für mich ist es verblüffend, dass manche, die gar nicht singen können, sondern wie Frösche quaken, immer noch Stars werden können, wenn sie sich dieser Macht verschreiben.
Ja.
Einige erhalten Fähigkeiten, die über ihre menschlichen Fähigkeiten hinausgehen. Und dann spielen sie Gitarre und geben zu, dass sie besser Gitarre spielen können als im Normalzustand, weil eine andere Macht übernimmt. Stimmt das nicht? Und wofür das alles?
Ruhm.
Und für wie lange? So flüchtig, nicht wahr? Und wir haben die Geschworenenposition. Die Geschworenen sehen es sich an. Nun, Martin, das ist eine ganz andere Schiedsgruppe als normale Geschworene. Normalerweise sitzen Geschworene da und werden sogar oft beschützt, nicht wahr? Aber diese Schiedsgruppe wird Teil des Ganzen. Diese Geschworenen müssen am eigenen Leib spüren, wie sich die Konsequenz einer Entscheidung statt der anderen anfühlt. Diese Schiedsgruppe muss Zeuge werden, wie die eigenen Nachkommen Entscheidungen treffen, entweder zur Ehre oder zur Katastrophe. Und sie können nichts daran ändern.
Nein.
Nichts. Man könnte sein Kind an der Wand anketten, aber das würde das Herz nicht gewinnen. Das Einzige, was das Herz gewinnt, ist Freiheit. Man muss die Freiheit gewähren, sich zu entscheiden. Wenn man jemands Herz gewinnen will, muss man ihm Freiheit geben. Man kann sein Herz nie gewinnen, ohne ihm Freiheit zu geben.
Ja, definitiv nicht.
Wie viele Beziehungen in dieser Welt funktionieren angeblich, weil ein Partner im Käfig steckt? Aber öffne diesen Käfig und der Vogel wird was tun?
Wegfliegen.
Davonfliegen.
The one partner is caged. But open that cage and the bird will
fly away.
How do you Wie hindert man den Vogel am Wegfliegen?
Indem man ihm die freie Wahl lässt
und ihm Liebe gibt.
Allerdings, und dann wird er da bleiben wollen.
Und was ist mit dem verlorenen Sohn? Weg war er. Sagt er nicht, gib mir alles und nichts wie weg? Wo landete er schließlich?
Im Schweinestall.
Und weißt du was? Irgendwann kam er dann zur Besinnung und sagt sich, also ich treffe jetzt eine Entscheidung. Im Hause meines Vaters war es besser. Gab es im Haus seines Vaters Regeln?
Ja.
Sagte er, als er zurückkam, was immer du sagst, werde ich tun?
Ja.
Sagte er das? Er kam also zu dem Schluss, dass die Regeln, gegen die er rebelliert hatte, besser waren als die, bei denen er gelandet war.
Ja, definitiv. Ich kann mich selbst als Beispiel dafür nehmen. Mein Vater sagte früher immer, du darfst nicht so viel trinken, immer feiern gehen und immer erst so spät heimkommen und dann noch Auto fahren. Und ich, ja, ja. Und wie oft endete es dann mit einem Autounfall? Und ich musste ihn anrufen, dass er kommt und mir hilft. Er sagte dann immer, du hast die Grenzen überschritten.
Ich erinnere mich, dass ich einmal heimkam und den Schlüssel in der Hand hielt und das Schlüsselloch suchte.
Oh ja.
Und ich konnte es nicht finden. Und als ich dann hochsah, bohrte ich den Schlüssel in den Bauchnabel meines Vaters. Diese Geschworenen sind ganz anders. Und die traurige Sache daran ist, dass der Konflikt auf diesem Planeten eskaliert, je näher wir diesem Schlüsselpunkt der endgültigen Zerstörung kommen. Denn wir haben ja gerade gelesen, dass dieser ehemalige schimmernde Cherub und alle, die zu ihm gehören, vernichtet werden. Das ist Gottes Befehl. Nun, wenn er das gleich zu Beginn gemacht hätte, hätte er eine Herrschaft der Angst gehabt. Wenn er das am Ende tut, wird es dann Angst oder ein Seufzer der Erleichterung sein?
Ein Seufzer der Erleichterung. Ich denke, an dem Punkt sind wir schon.
Okay. Das ist der Kern des großen Kampfes. Es muss eine Entscheidung zum Charakter der Kontrahenten getroffen werden. Und es gibt dabei nur zwei Seiten, Martin.
And there are only two sides, Martin.
Das ist so wichtig. Nur zwei.
Only two.
Doesn't matter. Es spielt keine Rolle. Du kannst 1000 Organisationen haben und sie mögen scheinbar gegeneinander gerichtet sein. Das ist einfach nur eine Ablenkung. Sie haben alle nur einen Meister.
Ja.
Oder sie haben den anderen Meister. Das ist die Entscheidung, die getroffen werden muss.
Auch diejenigen, die sich nicht entscheiden wollen, werden leider in eine Seite hineinfallen.
Es gibt kein Dazwischen. Man kann nicht dazwischen sitzen. Wie Martin Luther sagte, du entscheidest dich besser für eine Seite. Entweder versteckst du dich hinter dem Teufel oder du verbirgst dich hinter Christus. Frieden zwischen beiden zu erreichen bedeutet, aufgeschrieben zu werden. Ein Kompromiss ist unmöglich. Also, wie oft lesen wir denn, dass ein Kompromiss unmöglich ist? Es ist unmöglich. Alles im großen Kampf dreht sich um eine Entscheidung. Und während die Welt auf eine Tyrannei zusteuert, steuern wir auf eine Tyrannei zu?
Definitiv bewegen wir uns auf eine Tyrannei zu.
Fühlst du dich mehr und mehr eingezwängt?
Oh ja, eingesperrt, locked down.
Ja. Ist das nicht interessant?
Die Freiheit, sich zu entscheiden, fängt an zu verschwinden.
Aha, die Entscheidungsfreiheit, die wir heute in der Welt haben, ist an Bedingungen geknüpft.
Allerdings.
Ich habe heute gehört, dass wir in unserem Land jetzt wieder in 11 Ländern fliegen können. Unter der Bedingung, dass...
Vorausgesetzt.
Wir wollen das gar nicht ausführen. Sagen wir einfach unter einer Bedingung.
Alles, was man macht...
ist unter einer Bedingung.
Du hast die freie Entscheidung.
Aber unter der Bedingung, dass...
Aber wenn man nicht die Bedingung erfüllt, sorry, dann bedeutet freie Entscheidung nichts.
Genau, das Gemeinwohl eben, nicht wahr? Das Gemeinwohl. Die Welt muss eine Entscheidung treffen. Sobald man zu dem Schluss kommt, dass Gottes Weg der einzig faire Weg ist, wobei man sich in Wirklichkeit nicht nur zwischen Regeln entscheiden muss, muss man sich auch zwischen den Anführern entscheiden.
Ja.
Nun, ich finde es interessant, dass der Katholizismus Ultramontanismus lehrt. Alle Macht in einer Person. Es gibt einen Spruch, ein Kamel ist ein Pferd, das von einem Ausschuss entworfen wurde. Es mag schon gut sein, wenn man einen Ausschuss hat, um Dinge zu entscheiden, aber sehr oft kommt es zu dem Punkt, an dem jemand die Entscheidung trifft.
Das stimmt.
Und da spielt dann Rom hinein und sagt, so wird es gemacht. Wie ich schon sagte, daran ist auch die Wahl des Anführers geknüpft. Und die Welt liebt es, sich Führer zu wählen, nicht wahr?
Ja. Ach, letztlich ist es erstaunlich, wenn man es sich überlegt.
Ja.
Für die Leute ist es okay, wenn der Führer 40 oder 20 Jahre über sie diktiert oder herrscht, aber sie wollen diesen Anführer.
Ja, sie wollen diesen Führer. Als Adolf Hitler an die Macht kam, versprach er dem Volk sehr viele Dinge. Und er stellte sich der Herausforderung und erfüllte viele dieser Versprechen. Nicht wahr? Nach dem Ersten Weltkrieg war die Situation schlimm, vor allem in Deutschland.
Das stimmt.
Steuern und Reparationen, die gezahlt werden mussten, waren so hoch. Die Leute waren von Armut betroffen. Und er baute viele Dinge wieder auf. Sie setzten ihr ganzes Vertrauen auf ihn. Und was geschah dann schließlich?
Sie nannten ihn Führer.
Ja, Führer. Sie waren gewillt, alles zu tun. In den Krieg zu ziehen, sich selbst zu opfern für eine Sache der Eugenik? Unfassbar. Einfach unfassbar. Und wenn man sich Mao Zedong ansieht oder Lenin oder irgendeinen von ihnen, Despoten,
Genghis Khan,
alle von ihnen,
oder Napoleon, immer hatte man diesen Anführer und dann einen Eroberer.
Genau. Oder wenn man amerikanische Politik hernimmt, wenn sie das Gefühl haben, dass jemand stark ist, dann möchten sie ihm folgen. Ich meine, Trump hatte eine unglaubliche Anhängerschaft, nicht wahr?
Die hat er immer noch.
Die Leute wollen das. Nun, Martin, ist es für dich wichtig zu wissen, was für einen Charakter der Anführer hat?
Ja.
Was nun den großen Kampf betrifft, den Charakter Gottes und den Charakter des anderen, wir haben gesehen, wie sein Charakter ist. Er wurde ja beschrieben. Nun, als Gott hinter Mose vorüberging, ihm seinen Charakter zeigte, diesen Gott, der so freundlich und voller Vergebung ist und all diese Eigenschaften hat. Und Mose diese Herrlichkeit spiegelte, dass man ihm nicht einmal ins Gesicht sehen konnte. Dieser Gott, der herunterkam, Mensch wurde und die Konsequenzen auf sich nahm. Wenn man sich die Geschichte des Evangeliums ansieht, hast du jemals irgendwo in irgendeiner Literatur eine Charakterbeschreibung einer Führungspersönlichkeit gelesen, die auch nur ansatzweise den von Jesus widergespiegelt hätte?
Nein.
War er eine starke Persönlichkeit?
Ja, sehr stark.
Ja, sehr stark. Hatte er feste Prinzipien?
Oh ja, definitiv.
Fürchtete er sich davor, das Böse aufzudecken?
Nein.
Herrschte er über andere?
Nein.
Ermahnte er seine Nachfolger, nicht übereinander zu herrschen?
Ja.
Ging er mit gutem Beispiel voran? Liebte er?
Ja.
Bis zum Tod, nicht wahr? Wenn man auf das Kreuz blickt, Da macht das Kreuz alle Argumente zunichte.
Da fällt mir etwas ein. Viele Menschen sehen Liebe als Schwäche an.
Liebe ist Stärke.
Denn dann heißt es, nun sogar seine eigenen Jünger dachten, jetzt wird er König. Und es war ein Zeichen der Schwäche, dass er gekreuzigt wurde.
Ja, das dachten sie wirklich. Bei Judas ging das sogar bis zum Verrat. Er wollte ihn in Zugzwang bringen.
Das ist auch für unsere Zeit wichtig zu wissen. Wenn es einen Anführer gibt, der Menschen loswerden will oder alles selbst regeln will, das ist nicht der Charakter Gottes.
Nein. Im Grunde geht es im großen Kampf um eine Entscheidung. Es geht um eine persönliche Entscheidung, die jeder individuell treffen muss. Die Fakten im großen Gerichtsverfahren sind jedem zugänglich. Man kann die Medien anmachen und die Konsequenzen des großen Kampfes betrachten. Man hat die größte Liebesgeschichte, die je geschrieben wurde, gleich hier drinnen, die den großen Kampf erklärt. Sie zeigt in den Evangelien das Ergebnis dieses Konflikts bis zum Tod. Sie zeigt eine Charakterbeschreibung Gottes, die viele Schwäche nennen. Das, was so leicht als ein Widerspruch in sich erscheint, ist aber in Wirklichkeit die wahre Stärke Gottes.
Ja.
Weißt du, wenn man zu 2. Korinther Kapitel 12 geht, lass uns kurz noch hineinsehen, wo Paulus über den Dorn oder Pfahl in seinem Fleisch spricht. In Vers 7 heißt es, und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben.
Damit er nicht wie Luzifer wird und sich überhebt.
Genau. Er war so erhoben worden. Er hatte so eine Fülle an Offenbarungen. Er wusste mehr als jeder andere. Nun, das ist schon etwas, das jemanden überheblich machen kann, oder? Um das zu verhindern, gab der Herr ihm einen Dorn ins Fleisch. Ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe.
Lest I should be exalted above measure.
Hier haben wir eine Lektion in Charakterbildung, nicht wahr? Es ist absolut notwendig, dass Gott uns Lektionen in Demut gibt, damit wir keinen Charakter wie sein Gegner entwickeln.
Und er macht das sicher gut.
Nicht wahr? Wenn du also eine Position von gewisser Prominenz hast, dann erwarte einige Dornen. Oder etwa nicht. Ich sage immer, als Gott uns Kinder gab, gab er uns auch Knie. Denn ohne Knie können wir nicht überleben. Ich finde das faszinierend, denn in Vers 8 steht, seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Bitte nimm das weg, ich kann das wunderbar auch ohne diesen Dorn. Und weil der Herr unsere menschliche Natur kennt, sagt er,
nein, nein.
Sorry, ich denke, du brauchst den Dorn.
Ja, und ich bin mir sicher, dass Paulus die ersten beiden Male frustriert war. Aber als er es dann zum dritten Mal erbeten hatte,
dann kommt dieser Vers, der sagt, und diese Antwort ist rot geschrieben. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Martin, denkst du, dass der Präsident eines Landes aufsteht und das sagt?
Niemals. Und niemand wird das über den Präsidenten sagen, wenn er es wirklich sagt.
Er würde doch sagen, leg dich nicht mit mir an, ich habe eine Armee hinter mir.
Genau.
Meine Kraft kommt in meiner Armee, in meiner militärischen Stärke und Bewaffnung zur Vollendung.
Jetzt, wo du das sagst, ist es auch erwähnenswert, dass all diese großen Führer auch eine starke Stimme haben.
So, Martin, this
Martin, das ist der größte Widerspruch, den man nur finden kann.
That you can probably find anywhere. My
grace, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen.
Is made perfect in weakness. Now, Martin.
Martin, were the disciples, sag mal, waren die Jünger Schwächlinge?
Yes. Mm, ja.
And no.
Und nein.
Ja und nein.
Ja und nein.
When were they weak?
Wann waren sie Schwächlinge?
Wenn es zum Glauben kam.
Ja, wenn es den Glauben betraf. Aber bevor es an diesen Punkt kam, waren sie voller Draufgängertum,
ja,
mit
ganz genau.
Stolz geschwollener Brust.
Ja, deshalb habe ich ja und nein gesagt. Sie waren nicht schwach, wenn es ums Körperliche ging, so wie Petrus. Aber wenn es darum ging, demütig zu sein, schon.
Ah, okay. Und wann wurden sie stark?
Nach der Kreuzigung.
Nachdem sie ihre Schwachheit erkannt hatten, wurden sie stark.
Hm? Und wenn diese Stärke von Menschen beurteilt wird, wird sie als Schwäche angesehen.
Genau. Der große Kampf sieht oft wie ein Widerspruch in sich aus. Aber in letzter Konsequenz ist es eine Charakteranalyse desjenigen, der die Leitung hat. Und wenn man sich die Welt heute anschaut und man diese Entscheidung treffen muss, ist es für mich so traurig zu sehen, wie wenige es sind, die willig sind, die Last dieses leichten Jochs auf sich zu nehmen.
The burden of the yoke of lightness.
Ja, das ist es.
Nimm so eine einfache Sache wie den Sabbat. Wie viele kämpferisch ablehnende Gesinnung und Krieg gibt es gegen so ein einfaches Gebot wie Gedenke des Sabbattages?
Ja, erstaunlich.
Ist das nicht erstaunlich?
Ja, um nur diesen Tag zu halten.
Wobei es
ein Krieg ist.
Ja, ein Krieg. Nimm irgendeines der Gebote, das Verehren von Bildnissen oder das Gebot zum Leben. Das ist mein Körper. Ich entscheide, was ich mache. Nimm die Gesundheitsgesetze. Sag mir nicht, was ich essen soll. Ich entscheide, was ich essen werde. Iss nicht das Blut. Das gibt aber den Geschmack. Sag mir nicht, was ich machen soll. Also, die Rebellion ist allgegenwärtig.
Ja, und immer wird aus Gott dabei ein Tyrann gemacht.
Das stimmt. Und so ist es. Gott sagt, okay, du willst dagegen angehen? Dann mal zu. Die Folge ist Krankheit. Mit Arthritis dazusitzen, Schmerzen, Leiden, Tränen am Grab. Und doch wollen wir nicht lernen.
Mich erstaunt das so. Der Teufel fing mit dieser Verdrehung an. Und wir haben es immer noch. Denn alles, was Gott sagte, ob es jetzt Essen ist oder der Sabbat, wird immer umgedreht und verdreht.
Richtig.
Und schlecht gemacht. Nein, wir haben eine bessere Wahl getroffen.
Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen. Martin, lass es uns zusammenfassen. Es gab einen Krieg im Himmel. Und der Krieg ging um Gottes Herrschaft. Der Charakter Gottes als Herrscher war auf dem Prüfstand. Du bist kein wohlwollender Gott, weil du Regeln hast. Und wenn du Regeln hast, wer bist du, dass du sie mir aufzwingst? So war es doch.
Ja.
Dieser Krieg, derselbe Krieg, entspinnt sich in jedem Haushalt mit Kindern.
Ja.
Es kommt ein Punkt, an dem die Kinder sagen, wer hat dich zum Oberhaupt gemacht? Ich saß mit meinem Sohn, seiner Frau und ihren vier Kindern und die Frau gab einem der Kinder eine Anweisung. Und das kleine Kind stemmte die Hände in die Seite und fragt, wer hat dich zum Boss gemacht? Und dieser große Kampf stand plötzlich vor mir. Und ich musste schmunzeln, denn so ist die Realität.
Ja, so ist es.
Denn dieser Krieg tobt, seitdem er angefangen hat, unablässig. Und sehr oft müssen die Eltern loslassen und mit Liebe erobern. Denn wenn man versucht, durch Festhalten und Zwang zu siegen, gibt es nicht in dieser Welt Gerichtsfälle wegen der elterlichen Kontrolle über gewisse Menschen? Wir haben das besprochen. Wir brauchen keine Details.
Nein, wenn ich mich richtig erinnere, hat sie sogar den Fall verloren.
Genau. Man kann jemanden nicht kontrollieren, indem man ihn zwingt. Man kann diese Schlacht nur durch Liebe gewinnen. Und wenn ich mir beide Seiten betrachten müsste und auch den Charakter auf beiden Seiten und ich sehe, wie die Weltbühne diese beiden Charaktere darstellt, dann bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich dem Meister dienen will, der bereit war, für meine Entscheidungsfreiheit zu sterben.
The master that was prepared to die for my freedom of choice.
Und wenn die Welt darüber entscheidet, wird jeder, der diese Entscheidung trifft und diese freie Wahl, dieses freie Geschenk des ewigen Lebens annimmt, sicher sein, einen Platz im Himmel zu haben, ohne Zwang. Kein aufgeblasenes Wesen mehr, das denkt, er ist der Tollste überhaupt.
No puffed up individual thinks he's the bee's knees.
Anteilnahme am Nächsten. Selbstlose Liebe.
Selbstlose Liebe.
Man entscheidet sich dann für so ein Umfeld. Und Gott wird das Recht haben, diese Welt zu zerstören. Und wenn es auch Tränen geben wird, wird es sie abtrocknen. Und Löwe und Lamm werden beieinander liegen. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln, auf meinem ganzen heiligen Berg, in seinem Reich. Und das wird das Ende dieses großen Kampfes sein, wenn dieses Feuer vom Himmel herabfällt und die Feinde vernichtet werden.
Ja, genau.
Setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße.
Und weißt du, dass die Vernichtung seiner Feinde Gott keine Freude bereitet?
Nein. Die Bibel nennt es sein fremdes Werk. Aber das ganze Universum wird sagen, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Lass uns abschließen. Himmlischer Vater, wir sind alle ein Teil dieses großen Kampfes. Es gibt keine Zuschauer, nur Teilnehmer. Und wir können alle einen Bruchteil dieses Schmerzes fühlen. Du hast ihn seit Jahrtausenden gefühlt, schon von Anbeginn dieser Welt, während wir ihn für eine kurze Zeitspanne erleben, die Leben heißt. Aber am Schluss geht es um eine Entscheidung. Die Geschworenen müssen tagen, dieses Schiedsgericht des Verstandes, um sich für die Seite ihrer Wahl zu entscheiden. Hilf uns, richtige Entscheidungen zu treffen. In Jesu Namen. Amen.
Amen.